Nicht nur uns bringt er zum Schwitzen, auch das Wasser weiß er zu erhitzen. Doch will er sein gut geplant und installiert, damit von seinen Vorteilen ihr auch profitiert. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Heute haben wir Grund zu feiern, denn dies hier ist unsere 50. Folge. Nächstes Ziel? Natürlich die 100. Denn wir sind gekommen, um zu bleiben. Da, 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 da. Zunächst einmal brauchen wir jetzt aber Folge 50. Also. Wenn ihr von Anfang an dabei seid, erinnert ihr euch vielleicht noch an unsere Weihnachtsfolge vor 2 Jahren. Damals ging es um den Teil des Hauses, der für die Bescherung von großer Wichtigkeit ist, nämlich den Kamin. Und wir haben damals darüber gesprochen, dass es die sogenannte Bundesemissionsschutzverordnung gibt, kurz BIMSCHV. Deren Ziel ist es, die Schadstoffe, die beim Verbrennen von Holz entstehen, zu reduzieren. Denn gerade bei alten Kaminen gelangen ziemlich viele davon durch den Schornstein in die Umwelt. Und das ist schlecht für unsere Gesundheit. Die Bundesemissionsschutzverordnung sah daher den schrittweisen Austausch oder Umbau von Kaminöfen vor, beziehungsweise deren Stilllegung. Und zwar basierend auf ihrem Einbaudatum. Am 31.12.2024 endet nun die letzte Übergangsphase. Das heißt, wenn ihr einen Kamin habt, der vor dem 22. März 2010 eingebaut wurde, müsst ihr bis dahin dafür sorgen, dass er die vorgegebenen Grenzwerte einhält. Die lauten maximal 0,04 Gramm Feinstaub und maximal 1,25 Gramm Kohlenmonoxid pro Kubikmeter. In einigen Städten oder Kommunen gibt es sogar noch strengere Vorschriften. Die erfahrt ihr von eurem Schornsteinfeger, eurer Schornsteinfegerin. Die sind auch dafür zuständig, sicherzustellen, dass euer Ofen die Grenzwerte nicht überschreitet. Tut er es doch, droht euch ein saftiges Bußgeld. Aber das haben wir, wie gesagt, alle schon einmal behandelt. Heute soll es um eine der Möglichkeiten gehen, die ihr habt, wenn euer Kamin nicht mehr wie bisher weiterbetrieben werden kann. So könnt ihr ihn durch einen wasserführenden Kaminofen ersetzen oder zu einem umrüsten. Wenn ihr noch keinen Kamin habt, aber schon mal darüber nachgedacht habt, euch einen zuzulegen, dürften die Infos für euch ebenfalls interessant sein. Denn beim wasserführenden Kamin bekommt ihr das 2-in-1-Paket. Er erwärmt nicht nur den Raum, in dem er steht, sondern gleichzeitig auch das Wasser eures Heizsystems. Und mit dem könnt ihr dann eure anderen Räume heizen oder euch eine heiße Dusche gönnen. Dafür hat er eine integrierte sogenannte Wassertasche. In dieser zirkuliert das Wasser und wird während des Brennvorgangs mit erhitzt. Dann fließt es zum Pufferspeicher und gelangt von dort aus zu euren Heizkörpern, eurer Fußbodenheizung oder eben eurer Dusche. Je nachdem, wo gerade heißes Wasser gebraucht wird. Das heißt, während ihr im Wohnzimmer vor dem knisternden Feuer chillt, sorgt der Kamin nebenbei dafür, dass ihr auch später noch im Rest des Hauses nicht frieren müsst. 2 Fliegen mit einer Klappe. Klingt toll, oder? Will aber mal wieder gut geplant sein. Denn, wie Gina ja in der letzten Folge berichtet hat, ist die Leistung entscheidend. So braucht ein wasserführender Kamin etwa 2 Drittel davon für die Erwärmung des Wassers. Das nennt sich dann wasserseitige Leistung. Die raumseitige Leistung, also wie viel der Wärme er an den Raum abgibt, liegt somit bei nur 1/3. Er darf also nicht zu klein dimensioniert werden, da es sonst dort nicht mehr warm genug wird. Allerdings darf er auch nicht zu groß ausfallen, da der Raum sonst überhitzt. Außerdem stößt er dann mehr Schadstoffe aus. Und genau die wollen und sollen wir ja verhindern. Ihr solltet daher von einem Experten eine Heizlastberechnung durchführen lassen. Die bezieht verschiedene Faktoren mit ein, wie die Größe des Raumes, dessen Dämmung, die Anzahl und Größe der Fenster und wie oft ihr vorhabt, den Kamin zu nutzen. Bei einem eher schlecht isolierten Raum könnt ihr von etwa 1 Kilowatt je 10 Quadratmetern ausgehen. Bei gut isolierten sind es ungefähr die Hälfte. Und nach der Leistung richtet sich dann auch die Größe des Pufferspeichers. Je Kilowatt sollte er zwischen 50 und 100 Litern fassen können. Sollte aber, wie gesagt, beides individuell auf eure Situation abgestimmt werden. Denn nur so arbeitet der Kamin auch effizient. Zur Effizienz trägt übrigens auch dessen Verkleidung bei. So speichern Naturverkleidungen aus Schamott, Speckstein oder Granit die Wärme zunächst einmal selbst und geben sie anschließend über mehrere Stunden hinweg an den Raum ab. Kamine aus Blech dagegen heizen den Raum sofort auf, kühlen sich dafür aber auch schnell wieder ab, sobald das Feuer aus ist. Müsst ihr euch also überlegen, was euch lieber ist und auch was optisch am besten zu eurem Raum passen würde. Ihr habt auf jeden Fall einige Auswahl. Übrigens auch in Bezug auf die Form. So gibt es sowohl eckige als auch runde Kamine. Wenn ihr wenig Platz habt, eignet sich ein Eckofen meist am besten. Bei der Aufstellung müsst ihr allerdings auch gewisse Abstände einhalten. So muss die Brennkammer mindestens 20 cm von den Wänden entfernt sein. Sind diese aus Holz oder anderen besonders brennbaren Materialien, sind mindestens 40 cm vorgeschrieben. Zu Möbeln sollte der Abstand mindestens 80 cm betragen. Und auch was den Boden unter dem Kamin angeht, sind teils Vorkehrungen zu treffen. Während ihr bei Böden aus Beton, Stein oder Fliesen den Kamin direkt draufstellen könnt, müsst ihr bei Bodenbelägen wie Teppich, Laminat, PVC, Kork oder Linoleum eine Funkenschutzplatte drunterlegen. Diese muss groß genug ausfallen, dass herausfliegende Funken oder herausfallende Glut dort keine Schäden anrichten. Ebenfalls bei der Planung zu berücksichtigen ist, woher die Zuluft für den Verbrennungsprozess kommen soll. Aus dem Aufstellraum oder über einen Außenluftanschluss. Und auch, ob die Luftzufuhr manuell oder automatisch geregelt werden soll. Auch das Thema Schornstein ist wichtig. Teils muss entweder euer bestehender umgerüstet werden oder aber ihr braucht einen zusätzlichen speziell für den Kamin. So macht die Bundesemissionsschutzverordnung ja auch dazu Vorgaben. Die besagen, dass die Austrittsöffnung des Schornsteins sich in der Nähe des Dachfirsts befinden und diesen um mindestens 40 cm überragen muss. Außerdem haben moderne Kamine oft einen hohen Wirkungsgrad. Dadurch ist die Temperatur der Abgase niedriger. Es braucht daher einen Schornstein mit schmalerem Durchmesser, der die Abgase schneller abführt. Denn sonst kondensieren sie im Schornstein, was Rußbrand und Korrosion zur Folge haben kann. Das ist vor allem bei Pelletöfen der Fall. Zu denen komme ich gleich noch. Wie ihr also seht, gibt es vor der Anschaffung eines wasserführenden Kamins einiges zu bedenken. Ihr solltet euch also auf jeden Fall von einem Fachbetrieb beraten lassen, beziehungsweise von zweien, einem Ofenbauer und einem Heizungsfachbetrieb. Hat ja Gina letztes Mal schon von berichtet. Der Ofenbauer kümmert sich um die Auswahl und den Einbau des Kamins und der Heizungsfachbetrieb übernimmt dessen Anschluss an die Heizungsanlage. Beide sollten sich also abstimmen, damit nachher alles richtig funktioniert. Denn im Gegensatz zu einem herkömmlichen Kamin dient ein wasserführender ja nicht nur zur Beheizung eines einzelnen Raums. Dadurch, dass er auch heißes Wasser für den gesamten Heizkreislauf zur Verfügung stellt, muss er mit diesem auch verbunden werden. Ihr braucht also zusätzliche Wasserleitungen sowie den bereits erwähnten Pufferspeicher. Ohne Pufferspeicher sollte ein wasserführender Kaminofen nicht betrieben werden, da er dann entweder immer wieder zu viel Warmwasser produzieren würde, das von den Heizkörpern nicht abgenommen werden kann, oder aber er müsste ständig neu angeheizt werden, wenn Heizbedarf besteht. Beides wäre reichlich ineffizient. Es ist daher wichtig, dass der Kamin von Leuten installiert wird, die sich damit auch wirklich auskennen. Denn der Anschluss ist schon recht komplex. So sind dabei unter anderem auch eine thermische Ablaufsicherung, eine Kesselsicherungsgruppe und eine Rücklaufanhebung einzubauen. Die thermische Ablaufsicherung sorgt dafür, dass das Wasser nicht überhitzt. Die Kesselsicherungsgruppe kontrolliert den Systemdruck und fungiert als Überdruckventil. Und die Rücklaufanhebung verhindert, dass die Temperatur im Heizkreislauf zu stark absinkt. Wo alle diese und weitere Komponenten hin müssen, erfordert schon einiges an Fachkenntnis. Wird etwas vergessen oder falsch angebracht, könnt ihr Schwierigkeiten bekommen. Zum Beispiel, wenn mal seitens der Stadtwerke das Wasser abgestellt wird. Dann kann es extrem heiß werden, das Wasser verdampft und wenn der Ofen dann den Druck nicht abführen kann, sind große Schäden vorprogrammiert. Ein fachgerechter Anschluss verhindert, dass dies passiert. Und ihr stellt auch sicher, dass der Schornsteinfeger euren Kamin abnimmt. Das ist Voraussetzung dafür, um ihn überhaupt in Betrieb nehmen zu dürfen. Ihr müsst euch übrigens nicht unbedingt gleich einen komplett neuen Kamin zulegen. Wenn ihr bereits einen Kamin habt, der noch nicht zu alt ist, könnt ihr diesen auch mit einer Wassertasche nachrüsten. Dafür muss aber am Ofen noch ausreichend Platz sein, um außen einen Wärmetauscher anzuschließen. Alternativ lässt sich dieser auch ins Ofenrohr integrieren. Dafür ist aber wichtig, dass der Wirkungsgrad des Kamins ausreicht, um zusätzlich Wasser zu erwärmen. Nicht immer ist eine Umrüstung möglich, und wenn ja, dann gestaltet sie sich oft aufwendig. Außerdem ist bei nachträglich mit einer Wassertasche ausgestatteten Öfen meist sowohl die Heizleistung als auch der Wirkungsgrad geringer, also im Vergleich zu Öfen, die von vornherein auch auf das Erhitzen von Wasser ausgelegt sind. Bevor ihr das ins Auge fasst, solltet ihr also auch da erstmal fachliche Beratung einholen. Solltet ihr euch für einen neuen Kaminofen entscheiden, dann habt ihr die Wahl. Klassisch mit Scheitholz oder modern mit Pellets. Ein Kaminofen mit Scheitholz bietet sich natürlich vor allem dann an, wenn ihr günstig an Holzscheite gelangen könnt, weil ihr zum Beispiel einen Wald besitzt oder in der Nähe eines Sägewerks wohnt. Auch wenn euch eine bestimmte Atmosphäre vorschwebt, seid ihr beim Kaminofen richtig, denn er bietet ein ruhiges Flammenbild und dieses typische Knistern. Schön, oder? Auch preislich können Kaminöfen punkten, denn sie gibt es schon ab etwa 1500 Euro. Wasserführende Pelletöfen starten dagegen erst bei etwa 3000 Euro. Sie werden dafür aber auch gefördert, und zwar mit 30-70%. Die Details der Heizungsförderung findet ihr in unserer Folge zur BEG. Ein Grund dafür, dass wasserführende Pelletöfen gefördert werden, wasserführende Kaminöfen dagegen nicht, ist ihr höherer Wirkungsgrad. Pelletöfen kommen auf über 90%. Kaminöfen nur auf um die 80%. Herkömmliche Kamine ohne Wassertasche haben übrigens gerade einmal einen Wirkungsgrad von 30%. Pelletöfen sind auch einfacher zu bedienen, denn bei ihnen läuft alles automatisch. Ihr stellt ein, wann ihr es warm haben wollt, und der Ofen versorgt sich dann selbstständig mit Pellets. Kein händisches Befüllen der Brennkammer nötig. Allerdings ist ein Pelletofen dabei nicht ganz leise. Und beim Verbrennen flackern die Flammen meist recht stark. Ist also atmosphärisch nicht ganz so schön wie der Betrieb eines Kaminofens. Solltet ihr keinen Favoriten haben, könnt ihr euch auch einfach einen Kombi- oder Hybridofen zulegen. Der arbeitet sowohl mit Pellets als auch mit Holzscheiten. Solche Öfen gibt es übrigens nicht nur fürs Wohnzimmer, sondern auch für die Küche. Mit denen könnt ihr dann zusätzlich noch kochen und backen. Es lässt sich also sagen, dass wasserführende Öfen einige Vorteile mit sich bringen. Solltet ihr hauptsächlich mit Gas oder Öl heizen, braucht ihr bei der Kombination mit einem Ofen weniger davon und spart somit einiges an Heizkosten. Denn Holz, egal ob als Scheite oder in Form von Pellets, ist ja günstiger als die fossilen Brennstoffe. Und da es ein nachwachsender Rohstoff ist, tut ihr damit auch was für die Umwelt. In der Übergangszeit könnt ihr teils sogar ganz auf eure Gas- oder Ölheizung verzichten. Hinzu kommt, dass ihr damit mehr Gemütlichkeit in euer Zuhause bringt. Vorher müsst ihr euch aber, wie gesagt, auf eine umfangreiche Planung und Installation einstellen und somit auch auf höhere Kosten als beim Einbau eines herkömmlichen Kamins. Auch braucht ihr für einen wasserführenden mehr Platz und der Boden am Aufstellort muss mehr Gewicht aushalten. Außerdem ist wichtig zu wissen, dass ihr einen wasserführenden Ofen nicht ohne Strom betreiben könnt, denn das erwärmte Wasser muss ja stets im Heizkreislauf zirkulieren. Das solltet ihr alles also auch auf dem Schirm haben, wenn ihr euch für einen wasserführenden Kamin entscheidet. Langfristig betrachtet überwiegen aber wohl die Vorteile. Wenn ihr euch schon einen Kamin zulegt, warum dann nicht einen, der nicht nur einen Raum, sondern gleich das ganze Haus heizen kann? Lässt sich auch super mit einer Wärmepumpe oder einer Solarthermieanlage kombinieren. Ein wasserführender Kaminofen passt zu allem und verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu einzelnen Punkten habt, könnt ihr die entweder uns stellen, über energetischeffizient@da.net oder einem Heizungsfachbetrieb. Klickt dafür einfach auf einen der Links in den Shownotes, füllt kurz unser Formular aus und dann stellen wir den Kontakt zu bis zu 5 Fachbetrieben für euch her. Solltet ihr noch nicht Hörer der ersten Stunde sein und alle 50 Folgen aufmerksam verfolgt haben, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns jetzt abonniert und dann keine der nächsten 50 verpasst. Die kommende wird übrigens unsere diesjährige Weihnachtsfolge. Und auch da wollen wir für Wärme sorgen. Seid also auch da gern wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, ciao!